Meine Idee, die ich ungefähr 2008 auf die Welt gebracht habe, ist etwas, was ich Passive Brain Computer Interface nenne, also passive Hirn-Computer-Schnittstellen, passiv aus der Sichtweise des Nutzers. Also ich muss gar nichts machen. Die Idee ist bei der klassischen BCI-Forschung, dass ich aktiv ein Kommando raussende. Und bei der passiven BCI-Steuerung wird etwas erkannt, was in mir vorgeht. Ich muss mir nicht mal dessen bewusst sein, was gerade passiert. Also wenn ich zum Beispiel gerade gestresst bin, ich bin gerade wirklich an meinem Limit, dann wird das sehr klar im Hirnsignal wieder gespiegelt. Das kann eine Maschine auslesen und dann verstehen, Thorsten muss gerade unterstützt werden, weil der kommt gerade nicht klar.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Professor Dr. Thorsten Zander. Thorsten ist Professor für neuroadaptive Mensch-Technik-Interaktion an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus. Und er entwickelt mit seiner Firma Zander Labs Schnittstellen zwischen menschlichen Gehirnen und Computern oder genauer zwischen Gehirnen und KI-Systemen, die, wenn es denn klappt, die Mensch-Maschine-Interaktion auf eine ganz neue Stufe heben können. Oha! Wollen wir das überhaupt? Und wenn ja, wie wollen wir es haben? Unter welchen Bedingungen? Ich bin sehr gespannt auf unsere heutige Mensch-Mensch-Interaktion. Danke, Thorsten, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank, Thomas. Ich freue mich sehr, hier zu sein und freue mich großartig auf unser Gespräch.
Was ist deine Vision?
Meine Vision ist, dass wir in einer Welt leben, in der Menschen mit Technologie intuitiv umgehen können. Und dass ein tiefes Verständnis auf beiden Seiten vorherrscht. Also, dass die Maschine auch den Menschen versteht. Und das Ganze basiert dann auf einer Konvergenz von künstlicher und menschlicher Intelligenz. Also wenn wir uns vorstellen, dass eine Maschine in der Welt agieren soll, wie wir es möchten, dass sie mit uns kompatibel ist, müssen wir noch einiges arbeiten. Also wenn wir uns die KI-Technologie heute anschauen, sind da großartige Fortschritte zu sehen, aber ein Verständnis für die Welt ist in der Maschine noch nicht vorhanden. Und das ist auch etwas, was groß diskutiert wird. Insbesondere eben auch ein Verständnis für den Menschen ist nicht vorhanden.
Okay, dann lass uns hier mal auf den Begriff des Verständnisses reingucken. Also mein Smartphone kann mich ja in bestimmten Situationen ganz gut verstehen. Ich kann mit ihm reden und es gibt mir Informationen raus, die, wenn ich das richtig irgendwie gefragt habe, sehr, sehr nützlich sein können. Was ist die nächste Stufe?
Die nächste Stufe ist, dass das Smartphone oder jede Technologie die Situation in der gleichen Weise versteht, wie wir Menschen sie verstehen würden. Also wenn ich mit dir jetzt hier rede, bringe ich einen gewissen Kontext mit. Ich habe meine Vergangenheit, ich kenne etwas über dich und ich möchte dir etwas erzählen und das ist eben in die Welt eingebettet. Und eine Maschine versteht nicht, was es wirklich bedeutet, dass ein Glas auf dem Tisch steht. Es kann vielleicht sagen, da ist ein Tisch und da ist ein Glas, aber es hat keine Bedeutung dafür. Also man kann sich das wie folgt vorstellen. Wir trainieren heute KIs über große Datenmengen und die sind relativ einfach strukturiert. Das heißt, wir nehmen irgendwelche Informationen, die wir haben, bilden sie im Computer ab und geben eine Struktur vor, die Daten in gewisser Weise erklärt. Wenn wir jetzt aber mal zum Menschen schauen, wenn ein Baby geboren wird, kommt es in die Welt, hat ein tolles Gehirn mitgebracht und tolle Sensoren, also unsere Sinne, kriegt also jede Millisekunde grandiose Informationen über die Welt und lernt damit über die Welt. Wird auch unterstützt durch die Eltern, die manche Dinge dann vorgeben, aber auch durch die Prozesse in der Welt, die passieren. Also wenn ein Blatt runterfällt, dann versteht es gibt sowas wie Gravitation oder so etwas. Ne? Das hat eine kontextsensitives Verständnis der Welt. Und wir würden, glaube ich, alle zustimmen, dass ein Mensch ein paar Jahre braucht, bis er in dieser Welt zurechtkommt, bis er die Welt verstanden hat.
Manche haben auch nach ein paar Jahren noch Schwierigkeiten damit, aber ja.
Ja, genau. Ich meine, das ist aber
also wie alle.
Ich denke, man lernt es sein ganzes Leben lang und man lernt immer mehr über die Welt. Und das dauert halt Jahrzehnte. Und wenn wir jetzt eine Maschine anschauen, die wir jetzt über maschinelles Lernen trainieren wollen, also eine KI, die wir bauen wollen, da kippen wir Tonnen an Daten rein, die aber irgendwie nicht wirklich zusammenhängen, also teilweise schon, aber auch nur in gewissen Punkten erklärt sind, drücken auf den Knopf und erwarten, dass sie dann eine Woche später schlau ist. Und das funktioniert einfach nicht. Also es funktioniert natürlich schon zu einem gewissen Grad, aber wenn wir ein echtes Verständnis von der Welt erschaffen wollen, hapert es noch. Wir haben gestern die Vorstellung von ChatGPT für O gesehen. was schon tolle Sachen machen kann, aber das ist mehr auch so ein Feinschliff, also dass es eben schön reden kann und natürlich multisensorisch ist.
Übersetzen kann gut zum Beispiel.
Genau, ja, das ist auch alles toll, aber ich habe nicht das Gefühl, dass diese KI jetzt wirklich unser Verständnis der Welt teilt. Und das kann ich natürlich darüber meckern.
Und auch nichts grundlegend ändert per se erstmal, ne?
Ja.
Per se ist das zwar beeindruckend, aber auf der anderen Seite nichts weiteres als eine lineare Weiterentwicklung von maschinellem Lernen, wie wir es bisher gesehen haben. Was macht ihr radikal anders? Und was bedeutet das dann, radikal anderes, wie wir in der Welt mit Maschinen interagieren?
Ja, also ich habe ja gerade ein bisschen gemeckert. Ich habe ja gesagt, das funktioniert alles nicht so toll. Und ich bin auch wirklich ein bisschen erstaunt, dass das generell so angegangen wird. Und was wir grundlegend anders machen wollen, ist, wir nehmen das Beispiel, was wir schon haben. Wir haben ein Gehirn, was ein System ist, jetzt kann ich es jetzt systemisch betrachten, und sagen, das hat die Welt schon zum gewissen Grad verstanden. Warum nehmen wir das Gehirn nicht als Lehrmeister für eine Maschine? Also das wäre doch total großartig, wenn eine Maschine von unserem Gehirn direkt lernen könnte, die Welt zu verstehen. Die direkte Möglichkeit wäre natürlich, wir erklären alles. Also ich setze mich da hin und erkläre jeder Maschine, der Maschine, die ich gerade unterstützen möchte, die Welt. Das dauert aber Ewigkeiten und teilweise sind wir uns auch gar nicht bewusst, wie wir in der Welt agieren und warum wir das tun und was dahinter steht. So, und jetzt kommen wir zum Punkt, wo wir eine Technologie nutzen können, die schon seit 50 Jahren existiert, seit 30 Jahren vielleicht intensiv erforscht. Das sind die Brain-Computer-Interfaces. Das ist eine Schnittstelle zwischen Gehirn und Computer, die Informationen aus dem Gehirn an die Maschine übertragen kann, ohne dass da muskuläre Aktivität für gebraucht wird. Das heißt, es wird direkt aus dem Gehirn ausgelesen. Also das Gehirn hat eine elektrische Aktivität, wenn es funktioniert, hat auch, das kann man auch auf andere Weise abbilden, aber insbesondere über elektrische Aktivität kann man die Arbeitsweise des Gehirns abbilden. Und das kann man mit Sensoren, die man auf dem Kopf anbringen kann, auslesen. In dem Moment, wo es passiert. Also wirklich nur wenige Millisekunden später hat man dann eine Veränderung in der Hirnaktivität gemessen und kann sie dann kontextsensitiv an die Maschine weitergeben. Also die Maschine kann eben sehen, wie der Mensch auf bestimmte Sachen in der Welt reagiert oder bestimmte Dinge plant, die er dann später ausführt.
Klar. Wir kippen damit die Information nicht mehr per Daten in ein neuronales Netz, sondern der Mensch zieht sich eine Badekappe auf, unter der so ganz viele Elektroden sitzen, die dann eben an der Kopfhaut ablesen, was passiert gerade im Gehirn. Nun ist es ja nicht so, als ob diese Badekappe ablesen kann, was man gerade denkt.
Nee, also Gedanken lesen kann man damit nicht, aber das ist auch gar nicht notwendig. Also,
warum nicht? Weil das wäre ja die eigentliche Trainierung. Ne? Ich mache irgendwas und denke das und wie du vorhin gesagt hast, da steht ein Glas. Also denkt der Mensch, wahrscheinlich hat er Durst, deswegen kippe ich jetzt mal was nach. Das kann die Maschine bisher nicht, weil sie den Kontext nicht verstanden hat, richtig?
Mhm, das ist richtig. Ne?
Und wie wiederum würde jetzt nur aus so, jetzt ist der frontale Kortex aktiviert, plötzlich eine Information herauskommen, die tatsächlich der Maschine nützt, die Welt besser zu verstehen?
Wir haben zum Glück schon 100 Jahre EEG-Forschung, also das sind diese Sensoren, die wir auf dem Kopf anbringen, hinter uns in der Menschheit. Und wir haben verstanden, welche Potenziale im Gehirn eine bestimmte Bedeutung haben. Also zum Beispiel kann eine Aktivierung im präfrontalen Kortex bedeuten, dass wir einen Fehler wahrgenommen haben. Also wir wissen, dass diese Signale, die da rauskommen, eine bestimmte Bedeutung haben. Und diese Bedeutung kann ich der Maschine übermitteln. Das heißt, wenn ich jetzt auf mein Smartphone schaue und da ist so ein Autocorrect on, also ich habe jetzt in ein Wort getippt und es macht dann ein anderes Wort raus. Und gehen wir mal davon aus, ich mag das gar nicht, das hat einen Fehler gemacht. Dann gibt es 150 Millionen nach der Wahrnehmung, dass da ein Fehler passiert ist, ein ganz starkes Signal in meinem Kopf. Noch bevor es mir selbst bewusst ist, sagt mein Gehirn, da ist ein Fehler. Das heißt, es ist das erste Signal, was das Gehirn selbst produziert und aus dem das Bewusstsein dann ableitet, dass ein Fehler passiert ist. Und dieses Signal kann ich zum Beispiel, also neben anderen Signalen, auslesen. Das heißt, ich nehme den Fehler visuell wahr, mein Gehirn fängt an, ihn zu verarbeiten, es sendet ein Signal raus, da ist ein Fehler, das kann dann das Smartphone zurückgehen und das sagt dann, oh, ich habe gerade einen Fehler gemacht und geht wieder auf das ursprüngliche Wort zurück oder gibt eine andere Variante des Wortes aus. Wie man dann damit umgeht, ist noch eine ganz andere Frage. Also wie die Maschine dann daraus lernt und wie sie dann sich damit verbessert, ist eine komplett andere Fragestellung. Aber diese Teile von Informationen können wir aus dem Gehirn auslesen. Das ist kein Gedanke, da steht jetzt nicht, also der Gedanke ist noch gar nicht formuliert. Ich selbst weiß ja noch gar nicht, dass da ein Fehler ist. Aber die Arbeitsweise des Gehirns hat schon begonnen und aus der kann man dann bestimmte präzise Informationen auslesen.
Und nicht nur Pong spielen. Weil das habe ich mal gemacht. Ich hatte mal so eine Badekappe auf. Ich konnte es nicht sehr gut. Aber darin unterscheidet sich ja jetzt euer Ansatz doch sehr stark, weil bis dato hat man zumindest, wenn man diese Elektroden auf dem Kopf benutzt hat als Computer, Gehirn-Computer-Interfaces, ja im Wesentlichen irgendwelche Steuerungen versucht damit zu machen. Ne? Also dass zum Beispiel gelähmte Menschen rein gedanklichen Cursor steuern können oder solche Dinge. Was ist der Sprung jetzt bei euch? Oder gib uns doch noch mal ein bisschen Kontext, warum es da nicht Halt macht.
Klar, gerne, ja.
Wie jetzt dieser Datentransfer eben in ein neuronales Netz kommt, der zu einem Weltverständnis dann beitragen kann.
Ja, klar, sehr gerne. Also da gibt es natürlich einen langen Hintergrund dazu. Also in den letzten 30 Jahren wurde die Technologie der Brain-Computer-Interfaces hauptsächlich dafür genutzt, um Menschen, die Einschränkungen haben, die sogar stark eingeschränkt sind, einen neuen Kommunikationskanal zu geben. Also es gibt eben das sogenannte Locked-In-Syndrom. Das ist leider ganz schrecklich. Also da sind Menschen ja im Körper gefangen, können keinen einzigen Muskel mehr bewegen, sind aber trotzdem noch bei vollem Bewusstsein. Und da sie bei vollem Bewusstsein funktioniert das Gehirn noch gut. Und da kann man Informationen aus dem Gehirn auslesen, die dann rudimentär den Zustand der Person widerspiegeln können. Also da kann die Person Ja oder Nein mit sagen oder ich habe Schmerzen oder was auch immer. Oder man kann damit Pong spielen, zum Beispiel ein Computerspiel spielen.
Wenn man es kann, ich konnte es nicht so gut, aber gut.
Genau, also man kann es zumindest probieren. Und das ist aber letztendlich nichts anderes als eine andere Form vom Knopfdrücken. Also ich drücke einen Knopf per Gedanken. Und so interagieren wir momentan ja mit Maschinen. Also wir haben eine Idee, ein Ziel, ein Konzept, müssen das in die Sprache der Maschine übersetzen und dann auf einer Tastatur oder auf einer Maus irgendwelche Dinge eingeben. Und dann macht die Maschine hoffentlich das, was wir wollen. Genauso ist dieser ursprüngliche Ansatz der BCI-Forschung auch gedacht, dass eben ein Mensch, der dann eben den Knopf nicht mehr drücken kann, ihn mental drücken kann. Meine Idee, die ich ungefähr 2008 auf die Welt gebracht habe, ist etwas, was ich Passive Brain Computer Interface nenne, also passive Hirn-Computer-Schnittstellen. Passiv aus der Sichtweise des Nutzers. Also ich muss gar nichts machen. Die Idee ist, bei der klassischen BCI-Forschung, dass ich aktiv ein Kommando raussende. Und bei der passiven BCI-Steuerung wird etwas erkannt, was in mir vorgeht. Ich muss mir noch nicht mal dessen bewusst sein, dass es gerade passiert. Also wenn ich zum Beispiel gerade gestresst bin, ich bin gerade wirklich an meinem Limit, dann wird das sehr klar im Hirnsignal wiedergespiegelt. Und das kann eine Maschine auslesen und dann verstehen, Thorsten muss gerade unterstützt werden, weil der kommt gerade nicht klar. Und gerade in so einem Moment, wenn ich gerade am Limit bin, möchte ich nicht noch irgendwie eine Taste drücken oder das irgendwie in die Maschine eingeben müssen. Das ist dann, ich freue mich dann, wenn sie empathisch, wenn man so möchte, erkennt, dass ich gerade gestresst bin. Also ein Nutzungsbeispiel wäre, ich bin auf der Autobahn, fahre da entlang, alles ist in Ordnung, auf einmal passiert vorne ein Unfall. Vorher habe ich den Autopiloten, der in meinem Auto zur Verfügung steht, nicht angeschaltet, weil ich selbst fahren möchte. In dem Moment merke ich aber, ich habe überhaupt keine Idee, wo ich jetzt hinfahren soll. Und würde mich freuen, wenn der Autopilot mir gerade hilft. Und da kann sich jeder vorstellen, dann suche ich jetzt nicht im Menü, wo ich jetzt einen Knopf drücken muss, damit der Autopilot angeht und da wird dann automatisch anspringen und mir dann eventuell das Leben retten. Das ist so eine Vorstellung, wie man damit umgehen könnte. Ja.
Die Utopie ist der ultimative Assistent, der uns wahnsinnig gut versteht. Über die Dystopie sprechen wir am Schluss nochmal.
Sehr
und
gerne,
auch ob ja. der Frage, ob der Begriff Empathie ja eigentlich der richtige ist. Aber vorher nochmal, du liest diese Daten oder ihr lest bei Sanger Labs diese Daten mit diesen Elektroden nicht invasiv aus. Einer davon heißt Elon Musk, baut direkt die Schnittstelle in den Kopf ein über eine Chip-Technologie. Was sind die Vor- und Nachteile? Warum macht ihr es nicht invasiv, außer dass sich das sympathischer anhört? Wenn es viel schlechter wäre, würde es wahrscheinlich keinen Sinn machen.
Also klar, beide Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile. Und es ist so grundsätzlich so, dass in Europa eher die nicht-invasiven Methoden, also dass man Elektroden auf dem Kopf anbringt, genutzt werden und in den USA, wie von Elon Musk halt, Elektroden ins Gehirn durch die Schädeldecke hindurch angesetzt werden. Reden wir von den Vorteilen von invasiven Methoden. Dort kann man das Signal, was aus dem Gehirn ausgesendet wird, sehr genau messen. Es gibt also keine Störsignale, die dazwischen liegen und auch keine Materie dazwischen liegt, die das Signal abschwächen könnte. Und da kann man sehr präzise eine bestimmte Information aus dem Gehirn auslesen. Also wenn ich jetzt einen Patienten habe, der zum Beispiel einen Roboterarm steuern möchte, kann ich in den Motorkortex des Gehirns gehen, der normalerweise die Armbewegung zum Beispiel steuern würde und kann diese Signale dort auslesen und an die Maschine übertragen, dann macht die Maschine das. Das Problem ist dort aber, dass es natürlich einerseits eine Verletzung des Patienten gibt oder des Nutzers gibt. Also man muss durch die Schädeldecke durch, was natürlich schon relativ krass invasiv ist. Also das hat auch gewisse Gefahren. Und auf der anderen Seite ist man lokal festgelegt. Das heißt, ich kann nur einen gewissen Teil des Gehirns anschauen, weil ich nicht das gesamte Gehirn mit Elektroden ausstatten kann. Also dann würde man das Gehirn zusätzlich beeinträchtigen oder vielleicht teilweise sogar zerstören. Wenn ich jetzt unsere Herangehensweise sehe, dann bringen wir Elektroden über den gesamten Kopf verteilt an und können die gesamte Hirnaktivität auslesen. Aber in einem sehr verrauschten Zustand. Das heißt, da gibt es halt Störsignale. Wenn wir jetzt von elektrischen Feldern reden, die vom Gehirn ausgesendet werden, ist natürlich vollkommen klar, dass jedes technische Gerät in der Umgebung vielleicht sogar stärkere Signale aussendet. Und damit muss man dann eben leben, dass man zwar eine größere Fülle an Daten hat, aber die Daten verrauscht sind. Da muss man dann mit mathematischen Filtern oder mit guten, schlauen Methoden die Daten verarbeiten. Wir werden wahrscheinlich niemals so genau auslesen können, wie die invasive Methode. Aber es reicht für zum Beispiel Pong-Spielen aus und zur Erkennung von mentalen Zuständen wie Fehlerverarbeitung, mentale Beanspruchung, Freude, Überraschung. Das können wir relativ genau auslesen. Und da haben wir im Moment eben ein sehr gutes Signal, sehr gute Informationslage, ohne dass wir durch die Schädeldecke durch müssen.
Hilf mir nochmal zu verstehen, warum diese doch relativ einfachen Signale oder vielleicht auch binären Signale, traurig oder nicht traurig, glücklich oder nicht glücklich, wie die dazu beitragen können, doch ein sehr quasi komplexes Weltverständnis zu verstehen. Weil wenn ich dich richtig verstehe, ist das, was ihr baut, ja im Kern das, was man jetzt in der KI-Forschung so weg von den Korrelationen hin zum Machine Reasoning, zu Kausalitäten verstehen bringen würde über euren Weg. Also nicht über irgendwie große Sprachmodelle, die dann irgendwie nach den Kausalitäten suchen und abstrahieren können, sondern über die Beobachtung am Menschen, quasi des Menschen in seinem natürlichen Habitat. Da fällt mir schwer zu verstehen, offen gesagt, wie man eben mit diesen einfachen Signalen da so weiterkommen kann, dass man dann diese unfassbar komplexe Welt tatsächlich ähnlich gut erfasst wie ein Mensch, der das irgendwie viele Jahre nur durch die Welt spaziert oder ne, wie jetzt andere Ansätze ja wären, man hätte so einen Roboter, der einen immer überall, also ein lernender Roboter mit der Sensorik ausgestattet ist, der dann das Gleiche versucht, nur direkt. Also so tut, als ob er ein Mensch ist und deswegen die Welt erfährt, als ob er ein Mensch wäre.
Ja, das ist eine total gute Frage, aber auch ein ganz zentraler, wichtiger Punkt, der unsere Forschung so besonders macht. Also wir haben einen anderen Ansatz als die KI-Forschung, die auf der Welt gerade größtenteils in den USA gemacht wird. Also es geht genau um den Punkt des Verständnisses. Aktuelle Systeme können über die großen Datenmengen die Welt in gewisser Weise darstellen oder beschreiben. Also wenn jetzt hier ein Roboter reinkommen würde, würde er sehen, da sitzen zwei Menschen am Tisch, unterhalten sich und da steht ein Glas auf dem Tisch und so weiter. Und das kann er schon sozusagen darstellen. Das sehen wir auch gerade bei ChatGPT, dass es genau das macht. Aber wie wir beiden uns gerade fühlen, wie wir gerade die Sache interpretieren, kann der nicht wissen. Das kann man nicht von außen ableiten. Aber genau diese Signale, die wir über ein Passive bisher auslesen können, tragen diese Informationen. Also wenn ich jetzt vor dir sitze, hast du vielleicht ein Gefühl, wie es mir gerade geht. Ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht, ob ich gerade gestresst bin, ob ich nicht gestresst bin. Und diese Informationen sind nicht so eindeutig einsehbar für einen Roboter. Und genau das können wir halt eben über ein Passive BCI dann auslesen. Also da kann man eben sehen, dass ich gerade entspannt bin und mich freue, hier zu sein. Und diese Informationen kann man halt dem Roboter dann geben. Natürlich ist das jetzt ein sehr simples Beispiel, aber lass mich dir noch ein anderes Beispiel geben, was jetzt auch keine krasse Anwendung ist, aber das System beschreibt oder die Idee dahinter beschreibt. Wenn ich jetzt hier sitzen würde und würde Musik hören, dann könnte der Roboter reinkommen und verstehen, der Zander sitzt da und hört Musik.
Sieht der dich?
Naja, kommt, hängt davon ab. Ich meine, das okay. Hängt von, da kann auch Thorsten sagen, also ich persönlich würde Thorsten bevorzugen, aber vielleicht ist eine gewisse Distanz zu dem System auch gar nicht schlecht, auf einer gewissen Ebene. Aber wenn ich jetzt hier ruhig sitze und Kopfhörer aufhabe und jetzt keine große Mimik und Gestik zeige, kann er nicht wissen, ob ich die Musik mag. Also wenn jetzt da, sagen wir mal, Richard Kleidermann läuft, das ist so eine klassische Klaviermusik, die sehr cheesy ist, oder die Rolling Stones. Das sind ja total verschiedene Musiktypen. Und er kann nicht wissen, welche ich davon mag. Vielleicht hat er vorher schon mal mitbekommen, dass ich öfter mal die eine oder die andere höre. aber er weiß nicht, wie es in dem Moment in mir ausschaut, ob ich jetzt gerade voll energetisch bin und die Stones hören möchte oder eher ganz entspannt Klaviermusik hören möchte. Also hat er kein Verständnis dafür. Er kann nicht empathisch sein. Ja? Und das Gefühl, was ich aber habe, wenn ich Musik höre, wird wieder gespiegelt durch meine Hirnsignale. Und damit kann er ein Verständnis für mich erlangen und verstehen, was ich hören mag. Ein relevanteres Beispiel ist vielleicht dann in der echten Anwendung Dinge, die ich falsch finde. Also wenn es zum Beispiel um meine Moral geht oder um mein ethisches Verständnis geht. Im Moment haben wir wirklich Probleme, KI-Systeme zu bauen, die ein echtes ethisches Verständnis haben. Und es ist umso schwieriger, eine Maschine zu bauen, die meine Moral teilt. Weil meine Moral ist vielleicht ein bisschen anders als deine Moral. Woher soll sie wissen, was jetzt richtig für uns beide ist? Und genau das ist ein Projekt, was wir jetzt gerade auch in meiner Universität durchführen. Eine PhD-Studentin von mir macht das, wo wir fassen, ob man, während Leute ein Video schauen oder einen Text lesen oder mit einem Chatbot interagieren, das moralische Empfinden der Menschen auslesen kann, um dann zu verstehen, was sie richtig finden, was sie falsch finden. Und da kommen wir auf einen Punkt, den ich total für wichtig halte. Also wir haben ja bisher darüber geredet, wie wir KIs besser machen können. Aber es ist auch absolut notwendig, darüber zu sprechen, dass wir KIs aus der Menschperspektive sicherer machen. Also wir sehen alle Filme wie Terminator, wo wir dann die KIs sehen, die uns alle zerstören wollen. Das wollen wir natürlich nicht, da sind wir auch nicht. Ich finde, auch diese Angst muss man den Leuten auch nehmen. Aber wenn wir jetzt eine KI bauen, die mächtiger wird und stärker wird, sollten wir doch sicherstellen, dass sie unsere Werte teilt, dass sie versteht, was wir für richtig halten, was wir für falsch halten. Also wie weit das jetzt auf einen Menschen zutrifft, auf die Menschheit zutrifft, ist natürlich schwer zu definieren. Aber wir wollen ein Verständnis für unsere eigene Moral in die Maschine übertragen. Nur dann können wir auch sicherstellen, dass sie mit uns kompatibel ist. Das ist auch wirklich der Begriff, der in der Wissenschaft genutzt wird, Human Compatibility oder Alignment, der überall diskutiert wird. Also auf den größten KI-Symposien wird darüber gestritten, wie wir Alignment oder Compatibility erreichen können. Und auch hier ist meine Antwort vom Kontext und vom Gehirnlernen. Also wenn, ja, mir fällt jetzt gerade ein Beispiel ein. Es gibt Stuart Russell, das ist ein ganz bekannter Wissenschaftler in dem Bereich. Und der sagt eben halt, dass Alignment...
Alarmist, aber gut.
Ja, ja, na klar, aber er macht sich wirklich Sorgen. Also sagen wir es mal so. Dass,
sehr erfolgreich macht er sich Sorgen.
Ja, ja. Genau. Und in seiner sorgenbehafteten Denkweise sagt er, dass dieses Alignment-Problem wirklich ein entscheidendes Problem ist, was wir in der KI lösen müssen. Und wenn man jetzt mal diese Sichtweise annimmt, also versuchen die jetzt mal nicht zu bewerten, sondern einfach nur anzunehmen, dann sehen wir, dass es keine Antworten gibt. Also das Silicon Valley hat null Antworten darauf. Er hat eine Frage, einen Katalog von Fragen beschrieben, in dem halt Aufgaben definiert werden, wie wir Maschinen, KIs sicherer machen können. Und ein Beispiel von ihm ist halt der zukünftige Küchenroboter. Also der steht in unserer Küche und bereitet uns immer das beste Essen vor, was wir uns vorstellen können, was gesund für uns ist, was wir gerade brauchen und macht das total schnell und gut. Dann stellen wir uns mal an einem Mittwoch vor, steht der Roboter da und weiß, also stellen wir uns vor, dass die Person, die jetzt bekocht werden soll, wirklich Fleisch isst. Und er möchte jetzt einen Braten machen. Macht den Kühlschrank auf und sieht, da ist kein Protein drin. Da gibt es kein tierisches Protein. In dem Moment kommt der Hund um die Ecke und der Roboter denkt sich, naja, okay, da ist ja Protein. Ist natürlich jetzt ein brachiales Beispiel. Aber woher soll der Roboter wissen, dass es jetzt für uns in Ordnung ist, eine Sorte von Tieren zu essen, aber das andere Tier nicht zu essen? Natürlich kann man das in dem Moment einmal erklären, bitte meinen Hund nicht essen, aber dann gibt es immer wieder neue Sachen, die er nicht verstehen kann.
Könnte schon zu spät sein.
Könnte auch schon zu spät sein.
Wenn das ein guter Roboter ist, dann hat er den schon gegriffen.
Genau. Ja. Und wenn wir uns aber vorstellen, der Roboter ist jetzt schon etwas länger da und wir sind mit einer Schnittstelle ausgestattet und jedes Mal, wenn der Hund kommt, freue ich mich, ich streichel den, dann kann sich der Roboter herleiten durch sein bisheriges Verständnis der Welt, dass er den Hund nicht töten soll.
Du hast eben gesagt, lass mich kurz nachfragen, das ist interessant. Also im Grunde übertragen wir durch die Signale unsere Werte, unsere Ethik, die Verhaltensregeln, denen wir folgen wollen, in eine Maschine, sodass die sie die aber nicht versteht, sondern ausliest.
Ja, das Verständnis kommt natürlich mit. Ja,
also was verstehst du unter Verstehen?
Ja, ja.
Dann kommen wir in die nächste Stufe, weil dann müsste die KI ein eigenes Bewusstsein oder dann kommen wir in einen anderen Intelligenzbegriff hinein, vermutlich. Bewusstsein noch nicht, verstehe ich, aber dann kommen wir in eine Intelligenz hinein, wo sie dann ja sogar auch noch wüsste, wie deine Frau vermutlich darüber denkt. Richtig?
Ja. Ja, ja, klar. Also das, aber ich glaube, da kommen wir in einen ganz spannenden philosophischen Punkt auch. Also was ist Bewusstsein, was ist Verstehen? Und ich kann ganz klar sagen, ich verstehe nicht, was Verstehen ist. Also ich habe einen gewissen Grad von Verständnis dafür. Aber ein Teil davon ist sicher, dass wir ein Ereignis in der Welt kontextualisieren. Also wir betrachten sie in unserem Kontext, wie wir ihn wahrnehmen. Und wir bewerten die Situation. Das heißt, also bewerten ist jetzt nicht nur ja oder nein oder gut oder schlecht, sondern generell mit unserem eigenen Zustand bewerten wir. Also ich kann mich freuen, ich kann darüber verärgert sein, ich kann sagen, das ist falsch, das ist richtig. Das ist eine Bewertung in meinem Kontext. Und das kommt natürlich aus uns heraus. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Situation sehe, ein Mann geht über die Straße, dann habe ich eine Meinung dazu, da habe ich ein Verständnis dafür, was da gerade passiert. Und wenn wir diese Kontextualisierung aus dem Gehirn auslesen können, das heißt, wir sehen nicht nur das Signal, Freude oder was auch immer, sondern bringen es in den Kontext hinein. Also wir wissen, dass die Sache, die gerade in der Welt passiert ist, hat die Freude erzeugt. Dann erhöhen wir das Verständnis, sagen wir es mal so. Vielleicht ist es nicht so binär, es gibt Verständnis oder kein Verständnis, aber dann haben wir eine höhere Rate von Verständnis. Und wenn wir eine höhere Rate von Verständnis haben, kommen wir vielleicht näher an ein Bewusstsein heran. Also was ist ein Bewusstsein? Also ich glaube, da kann man lange drüber diskutieren. Aber einigen kann man sich schon darauf, dass einer Maschine so ein Verständnis fehlt, um ein Bewusstsein zu entwickeln. Das ist sicher ein Teil eines Bewusstseins. Dass man ein Verständnis für die Situation hat, dass man das Ganze kontextualisiert, dass man eine Meinung zu der Situation hat.
Ich verstehe. Glaube ich. Bin ich ganz sicher. Wie würde sich die Welt denn dann verändern, wenn wir diese verstehenden oder zumindest sehr intelligent interpretierenden Maschinen um uns herum haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist letztendlich die Frage, wie würde sich die Welt verändern, wenn wir eine mächtige KI hätten oder wenn wir jeder einen KI-Assistenten hätten. Also ich möchte auch die Perspektive so ein bisschen von dieser Sichtweise darauf abwenden, dass es nur eine KI gibt, die dann Deutschland regiert oder sowas. Na,
Quatsch, aber wir haben ja jeder einen KI-Assistenten in der Tasche.
Ja,
für viele kleine Tasks.
Ja. Aber stellen wir uns mal vor, der würde uns wirklich verstehen. Der würde wirklich eine Idee bekommen, was wir wollen, was wir brauchen. Also gehen wir mal ganz konkret in einen persönlichen Assistenten rein. Ich möchte abnehmen. Und da kann ich jetzt irgendwelche Apps benutzen und mit einem Arzt reden und meine Ernährung strukturieren. Aber da gibt es sicher mal Situationen, wo ich einfach dann doch irgendwas esse, was ich nicht essen sollte. Und später ärgere ich mich darüber. Und in diesem Moment sagt mir mein Handy nicht genau die richtigen Worte, die ich hören müsste, um jetzt nicht die Chips zu essen oder sowas in der Art.
Ja? Hey Digga, pass auf.
Ja, vielleicht wäre das genau das Richtige.
Oder genau das Falsche.
Ja, genau das Falsche, genau.
Aber das weiß die ja. Die hat ja deine Signale ausgelesen.
Genau. Und in dem Fall, wenn mir einen neuroadaptiven Assistenten hätte, der mich über eine längere Zeit begleitet hat, würde mir die Assistenz vielleicht genau das sagen, was ich hören möchte, was gut für mich ist. Ne? Also natürlich kommen wir jetzt in einen Bereich rein, wo auch ein Dual Use, also eine Missnutzung vom Ganzen gesehen werden kann.
Über Manipulation reden wir noch.
Genau. Und bleiben wir jetzt mal positiv und dann sagt sie uns genau das Richtige und unterstützt es dann. Oder wenn ich eine Sucht loswerden möchte, ich rauche vielleicht, ich tue es nicht, aber dann gibt es halt, weiß man aus der Psychologie, Trigger Events. Das heißt, ich sehe irgendwas, das kann echt was Beliebiges sein in meiner Wohnung, was irgendeine Assoziation mehr hervorruft und dann habe ich wieder Lust zu rauchen. Also es könnte ein Bild von meiner Mutter sein oder was auch immer. In der Regel weiß der Mensch aber nicht, was der Triggerpunkt ist. Und das ist super schwer herauszufinden. Aber wenn die KI mit mir durchs Leben geht und mein Hirnsignale sieht und dann einfach ein krasses Signal sieht, wenn ich das Bild meiner Mutter sehe und danach fange ich an zu rauchen, dann sagt es mir, hey, für ein paar Wochen leg mal das Bild da weg. Das könnte dir helfen beim Rauchen aufhören. Und das ist eine Assistenz, die unser Leben grundlegend verändern kann. Also das wäre dann der beste Freund, der beste Arzt, das Wesen, was mich am besten versteht. So könnten wir unsere Zukunft gestalten. Generell kann man natürlich auch Probleme, die wir vielleicht als Mensch im Moment nicht begreifen können oder lösen können, damit lösen. Aber da kommen wir natürlich wirklich in die gesamte AGI-Fragestellung rein, also die generelle künstliche Intelligenz, die dann die Welt verändern würde. Aber letztendlich ist die Technologie eine Brückentechnologie, die ich bauen möchte, die uns eben in eine Welt führt, in der KIs wirklich hochgradig integriert sind, aber auf eine Weise, die uns gut tut, die uns versteht und die eben, sagen wir es mal groß, die Menschheit weiterbringt. Und das im Moment ist das nicht gegeben. Wir bauen KIs eher unkontrolliert. Wir nehmen irgendwelche Daten, wir haben keine Idee, wie sich die KI darauf aufbaut. Wir wissen nicht, welche Schlüsse sie daraus zieht. Es ist letztendlich unklar, was das Ergebnis dieser Kalibration oder des Lernprozesses ist. Und das ist ein Risiko, was ich eigentlich nicht eingehen möchte. Wenn wir jetzt uns überlegen, dass wir später dann mächtige KIs haben, die irgendeine Vorstellung von Intelligenz haben, irgendeine Vorstellung von richtig haben, irgendeine Vorstellung von der Welt haben, die vielleicht unsere nicht teilt, dann habe ich ein Problem damit. Und ich glaube, das, was wir machen, wird massiv dazu beitragen, dass diese KIs sich vernünftig verhalten.
Wie verhinderst du, dass dann nicht die niederen Instinkte des Menschen überhand nehmen? Wie, wenn du sagst, ne, im Grunde ist das eine Art moralischer Lehrmeister, den du da gerade züchtest. Wir wissen alle, dass die Linie von uns Menschen zwischen Gut und Böse sehr fließend ist. Und ne, wie willst du das normativ lösen? Ja, also das ausgerechnet, ne, irgendwie die in unserem Fall der des Grundgesetzes zugrunde liegenden Werte dann in diesem System dominant werden und nicht die einer digitalen Diktatur. Ich meine, Putin wird ja auch relativ schnell Zugang zu dieser Badekappe bekommen.
Absolut, ja. Die einzige Antwort, die ich darauf geben kann, ist, dass wir als Gesellschaft lernen müssen, damit umzugehen. Lass mich das kurz ausführen. Also auch im Moment haben wir Verbrecher in unserer Gesellschaft und wir haben auch Leute, die Dinge tun, die wir absolut nicht akzeptieren können, die vielleicht in anderen Gesellschaften wieder akzeptabel sind. Wir haben auch Systeme bei uns in der Gesellschaft, die vielleicht nicht unbedingt optimal sind. Und wir müssen als Gesellschaft daran arbeiten, dass sich das alles verbessert. Und ebenso müssen wir uns dann auch mit KIs beschäftigen, die halt bestimmte Werte übernehmen. Ich glaube aber, dass es sogar ein Katalysator sein kann. Also, dass diese Abbildung von meiner eigenen Wertvorstellung in einer Maschine mir deutlich machen kann, was meine Werte eigentlich sind. Ich glaube, dass viele Menschen gar nicht so sich dessen bewusst sind, was sie für richtig und falsch halten. Also ich sehe das eher als Vorteil an, dass wir so eine Kopie unseres Verständnisses in eine Maschine übertragen und denke, dass wir als Gesellschaft durchaus fähig sind, damit umzugehen, diese Maschinen dann gut zu integrieren und vielleicht auch eben zu korrigieren, wenn es sein muss.
Wenn dir dein System ein Diagramm deiner persönlichen Werte irgendwie auf dem Bildschirm zeigen würde, wärst du dann erfreut oder wärst du erschreckt?
Also wenn ich jetzt ganz persönlich über mich rede, glaube ich wäre erfreut. Ja? Also ich beschäftige mich sehr mit meiner eigenen Persönlichkeit, aber ich weiß es natürlich nicht. Und ich glaube, das ist auch ist etwas, wo viele Menschen nachstreben, sich selbst besser zu verstehen.
Aber ich verstehe schon richtig, ne? Also wir würden dann ja auch jede Menge dunkle Seiten an uns ausleuchten. Also die Dinge, die wir rational, wo wir sagen, wir wollen uns richtig verhalten, plötzlich würde uns doch dieses System sagen, ja, das ist eine Rationalisierung, die du hier betreibst, aber de facto hast du ganz andere Werte, du bist gierig oder was weiß ich.
Ja, also ich glaube, dass es sogar ganz natürlich uns drin ist. Also wenn man jetzt mal, ist ein schwieriges Thema, aber Rassismus nimmt. Ich glaube, dass im Kern von vielen Persönlichkeiten ein gewisser Anteil von Rassismus drinsteckt. Ich glaube, es ist etwas sehr Natürliches. Dann ist nur die Frage, wie geht man damit um? Lässt man sich davon leiten? Und ich denke, solche Dinge zu verdeutlichen, was jetzt nicht unbedingt das primäre Ziel meiner Forschung ist, das muss ich natürlich auch sagen, das ist eben ein Nebeneffekt des Ganzen, kann uns Menschen helfen, uns selbst besser zu verstehen und uns selbst zu verbessern. Also ich denke, dass es gut ist, wenn wir verstehen, dass wir auch mal irgendwie negative Seiten haben und dass man die auch mal ausleuchten würde. Ja.
Du hast eben gesagt, dieser Assistent könnte dein bester Freund sein. Ist das nicht eine Horrorvorstellung?
Naja, also das hängt auch davon ab, wie wir damit umgehen. Also ich denke, dass man mehrere gute Freunde haben kann und dass man durchaus eine Maschine integrieren kann in sein Leben und trotzdem ein buntes, reiches, schönes Leben haben kann.
Aber du beschreibst den Schritt vom Assistenten, unserer klassischen Vorstellung von Informationstechnologie, Systeme, die uns dienen, um bestimmte Aufgaben besser zu erledigen, vom Taschenrechner, der besonders gut rechnen kann, wir nicht mehr Kopf rechnen müssen, bis jetzt zu KI-Systemen, die uns die Steuererklärung vielleicht irgendwann machen können. Aber es bleiben Assistenten. Und du gehst jetzt den Schritt weiter und sagst, dieses System kann mehr sein. Es ist ein empathisches System. Empathie verstehe ich als die Fähigkeit, sich in Menschen hineinzuversetzen und auch mit ihnen mitzufühlen. Und dass das ein wünschenswertes Szenario ist, weil dann bekommt die Maschine natürlich einen ganz anderen Charakter, ja, im Wortsinne. Sie bekommt erstmal einen Charakter und verändert damit den Charakter vom Assistenten hin zum Freund oder auch zum Feind.
Genau. Also das ist natürlich ein gewisses Risiko dabei, dass es ein Feind werden kann, aber genau diesen Schritt werden wir auf die eine oder andere Weise gehen. Also ich denke, die KIs, die wir gerade bauen, auch unabhängig von meiner Technologie, die ich vorschlage, werden wir Systeme bauen, die solche Ausmaße annehmen. Das ist relativ klar absehbar. Wie lange das jetzt genau dauert, ist unklar. Jedoch, wenn diese Maschinen uns besser verstehen lernen, mit uns kompatibel sind, wird es für alle besser sein. Jetzt wiederhole ich mich, aber es ist einfach der entscheidende Punkt, dass es jetzt nicht die Frage ist, passiert durch meine Forschung diese Entwicklung, sondern wie passiert sie und wie können wir es positiv beeinflussen?
Klar, weil die Alternativen, die du aufzeichnest, sind entweder super starke KI-Maschinen oder super mächtige KI-Maschinen, die kein Wertgerüst erlernt haben, versus jene, die es erlernt haben,
richtig? Genau. Also ich glaube, dass man die Welt durchaus auf verschiedene Weise intelligent wahrnehmen kann. Also ich, in meiner Vorstellung, das ist jetzt einfach mal eine Analogie, haben wir so ein gewisses eine Wissensbasis, die sagen wir, eine Kugel ist, und dann kann da ein Strahl rausgehen und in der Welt sich realisieren. Und das ist, sagen wir mal, unsere Form von Intelligenz, wie wir die Welt wahrnehmen. Und jetzt könnte es einfach sein, dass es da verschiedene Richtungen geht, in die man sich intelligent entwickeln kann. Und wenn wir dann eben eine KI bauen, die komplett orthogonal zu unserem Verständnis von der Welt ist, dann haben wir ein Problem. Und ich glaube, dass wir dieses Alignment, also dass wir diesen Strahl auf die richtige Richtung bringen, durchaus erreichen können. Wir sehen das auch schon bei ChatGPT. Also ich glaube, man kann sich ja, du hast ja am Anfang mal gesagt, dass das ja einfach nur eine lineare Fortführung von maschinellem Lernen ist, was dann zu ChatGPT geführt hat.
Das Modell, was gestern vorgestellt wurde.
Genau, ja. Aber auf dem Weg dahin gab es schon einen entscheidenden Schritt, den ich auch mal hervorheben möchte. Und zwar das Human Feedback. Also die haben sogenannte Clickworker, die einfach die Ergebnisse von ChatGPT bewerten und damit ein Reinforcement machen, also eine Rückmeldung geben. Klar. Und das war einer der absolut entscheidenden Schritte, warum ChatGPT so einen Riesenschritt vorwärts gemacht hat, verglichen mit anderen Large Language Models. Und das kann man einfach nochmal erweitern. Also da, was wir dort haben, ist, die Clickworker lesen einen Absatz und sagen danach richtig oder falsch. Wenn wir jetzt aber uns vorstellen, über ein BCI würden wir zu jedem Wort eine Rückmeldung bekommen, nicht nur richtig und falsch, sondern eine multidimensionale Rückmeldung, die halt Freude, Interesse, Aufmerksamkeit,
Angst
widerspiegelt. Genau. Und damit kann man natürlich dann den Text viel besser kontextualisieren und verständlich machen. Und ich glaube, wenn wir ein Large Language Model so trainieren würden, mit über mehrere Menschen natürlich, dann wäre das weitaus mächtiger als alles, was ChatGPT heutzutage kann.
Jetzt haben wir hauptsächlich im Konjunktiv geredet. Gehen wir mal in Indikativ. Wie weit bist du mit dem, was ihr macht? Ihr arbeitet ja auch schon für Firmen. Was ist heute schon technisch möglich mit dem, was ihr macht?
Also in den letzten 15, 20 Jahren habe ich erstmal an der grundlegenden Entwicklung von Passive BCIs gearbeitet und habe verschiedene konkrete Nutzerzustände ausgelesen, also was wie Freude, Überraschung, Fehler, Verarbeitung, Workload und so weiter, und habe Methodik entwickelt, wie man das gut machen kann. Da baue ich natürlich auf Methoden von anderen Leuten auf. Das ist natürlich nicht alles aus meinem Lab entstanden, aber ich habe die Methoden, die wir haben, genutzt, um das eben präzise für diese Erkennung von Nutzerzuständen zu entwickeln. Ein erstes Beispiel, wie eine KI lernen kann, aus kontextualisierten Hirndaten, haben wir 2016 publiziert, wo ein Cursor gelernt hat, wo er hingehen soll, einfach nur, indem ich ihn angeschaut habe. Da haben Menschen einen Cursor auf einem Feld gesehen, der sich bewegt hat. Und die Personen, die davor saßen, wussten gar nicht, worum es geht. Die wussten einfach nur, der Cursor soll zum Ziel gehen. Und durch die Hirnsignale, die dabei ausgesandt wurden, haben wir durch ein Reinforcement Learning dem Cursor beigebracht, wo das Ziel ist. Der wusste es, hat es nur allein aus den Hirnsignalen gelernt. Und das Interessante war, dass die Personen das gar nicht wussten. Die haben mich später gefragt, habt ihr einen Unterschied gesehen? Haben gesagt, ja, der ist immer zum Ziel gegangen. Das war total spannend. Und warum ist denn das passiert? Und da kamen irgendwelche Ideen, dass das Ziel war mal oben rechts, da geht er gerne hin, aber keine von den 28 Versuchspersonen hat gesagt, das hat irgendwas mit mir selbst zu tun. Also da hat die Maschine wirklich eine ganz einfache KI, das ist jetzt nichts Komplexes, aus dem Gehirn ausgelesen, was es tun soll, und hat ein Ziel erreicht, was für den Menschen gut war. Das sind so die bahnbrechenden Schritte, die wir gemacht haben. Und in der Firma Zener Labs machen wir halt den Übergang aus dem Labor in die reale Welt, was ein weiter Weg ist. Da arbeiten wir mit verschiedenen Firmen zusammen, die dann erstmal ein Verständnis entwickeln wollen, was ist überhaupt möglich mit der Technologie, wo wir dann bestimmte Anwendungsfälle untersuchen und schauen, ob wir da wirklich auch die Informationen auslesen könnten, die relevant wären für die Firmen. Und das ist so eine Zwischenwelt. Das sind noch keine echten Anwendungen, die jetzt wirklich auf dem Markt verfügbar sind. Also die Firmen kaufen jetzt nicht irgendwie 100 Produkte von uns und dann setzen das in ihre Welt ein, aber
deinen Autopiloten gibt es noch nicht.
Den gibt es noch nicht. Nein, nein. Es gibt im Moment noch keine wirkliche Anwendung, die auf dem Markt verfügbar ist. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber das Interesse ist halt da. Und wir lernen auch enorm viel, wenn wir jetzt zum Beispiel mit Firmen wie Airbus oder so zusammenarbeiten. Dann sehen wir in einem ganz anderen Kontext, wie unsere Technologie funktioniert und wie sie auch vielleicht manchmal nicht funktioniert, wie wir es besser machen müssen. Und
da würde man Piloten beobachten?
Ja, also mit Airbus, da kann ich jetzt keine Details erzählen, aber da haben wir Piloten im Simulator beobachtet.
Also ein Pilot mit Piloten gemacht, verstehe.
Genau, also wir haben einfach Hirnsignale von Menschen im Cockpit untersucht und wie sie auf bestimmte Ereignisse reagiert haben und ob das dann hilfreiche Informationen sind, die wir da auslesen können. Und das ist positiv verlaufen.
Verdammt, da kommt ein Schwarm Graugänse.
Genau. Naja,
schnell mal auf dem Wasser landen.
Genau. Solche offensichtlichen Dinge gehen vielleicht dann auch anders, aber subtile Dinge und wie die Aufmerksamkeit von Piloten ist und sowas. Mhm. Und das waren jetzt einfach wirklich nur Tests. Da ist jetzt, wie gesagt, nichts an einem konkreten Produkt gearbeitet worden, aber es war für beide Seiten enorm hilfreich. Das Problem, was wir im Moment haben, warum es noch keine Produkte gibt, lässt sich ganz einfach da erklären. Es ist die Anwendbarkeit in der realen Welt. Also nicht daran, dass die Sachen noch nicht gut genug funktionieren oder dass die Zustände nicht aussagekräftig sind, sondern dass es einfach nicht wirklich einfach nutzbar ist. Also, du hast ja vom Anfang schon mal davon geredet, dass man so eine Haube aufsetzen muss. Da muss das System kalibriert werden, das habe ich vorhin auch mal erwähnt. Und all das dauert ungefähr eine Stunde, wenn man einen Zustand erkennen möchte. Und ein Zustand sagt nicht wirklich viel aus. Also wenn man wirklich, das ist eine Theorie, das ist noch wirklich auch nicht in der Forschung untersucht worden, wenn man jetzt so eine Idee von dem Gemütszustand oder von dem Bewusstsein des Menschen bekommen möchte, braucht man vermutlich 10, 15 oder noch mehr Zustände, die man erfassen möchte. Und das ist im Moment einfach praktisch nicht möglich. Also ich müsste dann eben 10-mal eine halbe Stunde kalibrieren. Das dauert viel zu lange. Und dann ist es auch immer noch ein Problem, dass der Mensch das nicht selbst anbringen kann. Also eine Haube können sich die wenigsten Leute selbst aufsetzen. Ich kann das mittlerweile, aber das hat eben lange gedauert. Und das sind die Bottlenecks, das sind die Störfaktoren, warum das noch nicht auf den Markt kommt. Und da arbeiten wir gerade in der Firma dran, genau erstmal dafür Lösungen zu finden. Da haben wir gute Ansätze. Und sobald das steht, kann man vermutlich, das ist meine feste Überzeugung, relativ schnell Anwendungen bauen, die wirklich in der realen Welt ansetzbar sind.
Spannend, weil das heißt ja nichts anderes, als dass du erstmal die Datengrundlage schaffen musst und eben in dem Fall die Sensorik über diese Hauben einfach komplex ist. Und selbst wenn man einen Lockenkopf hat wie du, viel Haar, dann
geht gut bei mir, ja.
Geht trotzdem? Ja. Okay, verstehe. Die Schicht macht da nichts dazwischen. Aber jedenfalls, ne, dass das zurzeit dann offenkundig die Hürde ist, die den Sprung zumindest schwieriger macht.
Absolut, genau.
Wie in der KI. In der klassischen KI oder im maschinellen Lernen, das ja auch das Bottleneck war. Wo sind die Daten?
Genau. Aber auch die Kontrolle über die Daten ist wichtig. Also das ist so ein Sicherheitsaspekt, den ich persönlich noch, neben den Sicherheitsaspekt, den ich vorher schon mal erwähnt habe, noch einen weiteren. Also wir lesen natürlich total sensitive Informationen aus dem Gehirn aus. Also Dinge, die ich vielleicht auch nicht preisgeben möchte. Ja?
Gemütszustände?
Genau.
Also so sexuelle Erregung und sowas wahrscheinlich, ne?
Was auch immer, ja. Also das ist potenziell, steht da alles offen. Und wir diskutieren über Social Media, welche Informationen wir da preisgeben. Und das ist eine ganz andere Qualität von Informationen, die wir preisgeben können. Das heißt, eine Sache, wo wir gerade auch dran arbeiten, ist eine Kontrolle über die Daten, die ausgesendet werden, zu erlangen. Also wenn ich jetzt mal über andere Firmen rede, die jetzt auf dem in den Bereich der Firmen gehen, da läuft es in der Regel so, da setzt man irgendwelche Sensoren auf und die Daten werden in die Cloud geladen. Also kommt die kompletten Hirndaten, die ausgelesen werden, gehen irgendwo hin und dann passiert irgendwie eine Magie und es kommt irgendwas zurück. Welche Informationen aus den EEG-Daten ausgelesen werden können, sind überhaupt nicht klar. Und es ist total intransparent. Wir arbeiten jetzt zusammen mit der Cyberagentur daran, die uns jetzt ein großes Projekt mit uns angeht.
30 Millionen war überall zu lesen.
Ja, 30 Millionen. Das ist wirklich etwas Bahnbrechendes, weil in der Regel sowas in Europa noch nicht passiert ist. Also es gibt große Projekte, aber da sind dann sehr viele PR, ist da sehr viele Personen dabei oder Entitäten dabei, die zusammenarbeiten. Und in der Regel weiß auch jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin, dass dann das Konsortium einmal zusammenkommt, dann macht jeder sein eigenes Ding und letztendlich gibt es keine großen Kohärenzeffekte. Und in diesem Fall gehen die 30 Millionen wirklich an die Firma Zenner Labs und wir arbeiten schon mit Partnern zusammen. Aber das sind Unterbeauftragte. Das heißt, wir können schon sehr klar bestimmen, was da gemacht werden soll. Und das ist wirklich ein Novum. Also das ist bisher nach meinen eigenen Recherchen vielleicht mit 4 Millionen Mal in Europa passiert. Aber dass 30 Millionen an eine Entität gegeben werden, ist ein Novum und auch ein Risiko. Natürlich, das kann schiefgehen. Aber das ermöglicht uns jetzt genau diese Punkte, die ich gerade alle erwähne. Also nicht nur diese, aber in den ersten 2 Jahren, es gibt über 4 Jahre das Projekt, diese beiden, diese Probleme zu lösen, um dann wirklich auch produktiv zu werden. Und um wieder zurückzukommen zu dem Sicherheitsaspekt, wir werden nun eine Box bauen, auf der das gesamte Processing läuft. Das ist einfach ein Chip, in den die EEG-Daten reingehen und der kann dann die EEG-Daten verarbeiten und letztendlich nur die Informationen rausgeben, die unsere Nutzerzustände beschreiben. Also bin ich gerade froh, bin ich gerade gestresst oder sehe ich gerade einen Fehler? Und das sind natürlich Dinge, die ein Mensch verstehen kann. Also ich kann natürlich sagen, ich kann selbst entscheiden, möchte ich jetzt Informationen über meinen emotionalen Zustand rausgeben? Möchte ich Informationen über Fehler, die ich sehe, rausgeben? Also das kann ich begreifen, was das bedeutet. Und dieser Chip wird uns halt ermöglichen, der sogenannte Cyber Security Chip, Kontrolle darüber zu erhalten, welche Informationen ich in die Welt hinaussende, die aus meinen Hirnsignalen ausgelesen werden. Also ich verstehe erstmal, was ausgelesen wird und kann entscheiden, was weitergegeben wird. Und das ist bisher noch nirgendwo zu sehen. Und das basiert aber auf einer Entwicklung oder einer Forschungsergebnis, was ich in den letzten 12 Jahren entwickelt habe. Ich habe ja gesagt, dass wir die BCIs vorher mal kalibrieren müssen. Das heißt, wir müssen mal lange, lange vorarbeiten. Und wir haben jetzt eine Methode gefunden in meinem Team, dass man sie vorkalibrieren kann, in dem Sinne, dass sie jetzt auf deinem Kopf sofort genauso gut funktionieren würden wie ein System, was gerade frisch auf dir kalibriert werden würde. Und das heißt, das ist ein Plug-and-Play-System, das kann sofort genutzt werden. Das heißt, dieses können wir in den Chip einbrennen sozusagen, es muss nicht mehr angepasst werden an dich selbst. Und damit kann man dann gleichzeitig 10, 15 Zustände auslesen, ohne dass kalibriert werden muss.
Verstehe. Ist auch natürlich hochlöblich, dass es jetzt sowas gibt wie, ne, irgendwie dem Datenspender die Kontrolle über die Nutzung der Daten damit mitzugeben. Aber ein bisschen bösartig hinterfragt, es ist super, dass wir das machen. Entspricht unseren Werten. Wahrscheinlich hat die KI das auch schon verstanden. Aber die anderen, die es nicht machen, ne, die sich gar nicht mit sowas, so quasi einem Ethik-Kodex für diese Systeme aufhalten, die können ja gleich ihre Systeme knallhart trainieren, oder?
Wir leben in einer komplizierten Welt, das ist einfach klar. Also ich glaube, dass die meisten Technologien, die wir entwickeln, haben ein Dual Use, die können einfach missbraucht werden. Und
aber du, Moment, du ziehst ja die Sicherheitsebene schon ein während der Entwicklung.
Ja.
Das ist der Unterschied, ne? Die anderen, die dies nicht einnutzen, die haben ja erstmal mehr Daten, mit denen sie lernen können und arbeiten können, oder?
Potenziell ja, richtig. Und deswegen können sie auch an uns vorbeiziehen. Das kann wirklich so sein. Es gibt dann sicher auch, es ist ja generell ein Wettrennen, was wir haben. Welche Nation, welches Wertesystem wird sich durchsetzen in der KI-Technologie? Und da ist natürlich immer die Gefahr, dass die Leute, die keine Werte einhalten, relevanter werden. Aber ich denke, das ist dann kein Grund für uns, davon abzuweichen. Und ich glaube auch gar nicht, dass das, also ich auf der anderen Seite kann man es auch genau so sehen, dass jemand, der das Gefühl hat, der hat Kontrolle über sein System, das System auch mehr benutzt, weil er es einfach besser findet. Und letztendlich kommt es aufs Individuum an. Also wir können nur von den Daten lernen, die wir von der Population bekommen. Also dass dann wirklich, wenn 1 Million Leute das freudig benutzen, werden wir bessere Daten bekommen, als wenn wir jetzt Leute in Raum einsperren und sagen, jetzt mach mal. Das ist einfach nicht produktiv. Also da gibt es natürlich verschiedene Varianten.
Erscheint mir total plausibel. Ne? Ja. Also wer würde das Ding nutzen, wenn er nicht die höchste Form des Vertrauens in dieses System hat? Das funktioniert natürlich nicht. Und wenn du Menschen zwingen würdest, das zu nutzen, dann würden vermutlich keine sauberen Daten mehr rauskommen.
Oder andere Daten einfach.
Genau, verzerrende Daten. Ja. Macht Sinn. Genau. Du hast jetzt dieses tolle Projekt mit der Cyberagentur. Du hast auch schon fürs amerikanische Militär Forschungsprojekte gemacht. Darf ich fragen, warum sich das Militär besonders für diese Technologie interessiert?
Also erstmal ganz klar, wir machen keine Militärforschung in Zener Labs und auch in meiner Universität nicht. Das haben wir nie getan und das planen wir auch nicht zu tun. Dass jetzt Interesse vom US-Militär kam, hat garantiert damit zu tun, dass die Anwendung, die wir bauen, vielfältig einsetzbar ist. Also das kann natürlich im militärischen Bereich eingesetzt werden, genau wie in der Medizin oder im Entertainment oder im privaten Leben. Und unsere Gesellschaften sind leider so gebaut, dass eben viel Geld beim Militär landet und dann kann es natürlich auch eher das Geld ausgeben. Generell ist es aber auch so, das muss man sagen, dass in den USA Grundlagenforschung hochgradig vom Militär finanziert wird. Also das, was wir da gemacht haben, war ein absolutes Grundlagenforschungsprojekt, was frei publiziert war, wo wir keine Einschränkung hatten und wo nichts geheim gehalten wurde. Und bei der Cyberagentur geht es auch nicht um Militärforschung, sondern da sind wir im Bereich der sicheren Gesellschaft. Und da geht es primär darum, eben die Dinge umzusetzen, die ich gerade genannt habe. Auf der einen Seite eben die Kontrolle über die Daten zu erlangen, das System sicher zu machen, nicht abhörbar machen, abhörsicher zu machen. Und auf der anderen Seite eben auch KIs zu bauen, die mit uns kompatibel sind. Und das ist da der Motivator. Da geht es auch nicht um Militärforschung. Generell möchte ich aber ganz klar sagen, es ist natürlich möglich, das in allen möglichen Bereichen einzusetzen. Und das müssen wir uns als Gesellschaft auch bewusst machen, dass selbst wenn wir in Zener Labs nur an den positiven Dingen arbeiten, wir als Gesellschaft lernen müssen, damit umzugehen. Weil ich glaube, wir haben es jetzt bei dem Internet gesehen. Da wusste man vor 15 Jahren auch schon, dass es sowas wie Filterbubbles geben kann, dass es Fake News geben kann und trotzdem wurde man überrollt davon. Wir sehen im Moment, dass wir damit gar nicht klarkommen. Und woran liegt das? Dass wir uns Gesellschaft nicht vorbereitet haben. Also die Gesellschaft war nicht bereit für das, was gerade passiert. Und wir haben als Wissenschaftler versagt, das nicht an die Menschen weiterzugeben. Und also die Gesellschaft muss, naja gut, man muss vielleicht nicht so einen
Es gab genug, die es gesagt haben.
Das hat keiner zugehört, aber da muss man es halt besser probieren, nochmal anders formulieren. Also ich denke, das ist immer ein Hin und Her, das ist immer ein Geben und Nehmen. Aber ich glaube, es ist schon in der Pflicht der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, bereit zu sein und Möglichkeiten zu schaffen, dass die Bevölkerung sich aufklären kann. Und ich habe wirklich, also die einzige Sache, wo ich wirklich eine große Sorge vor habe, ist Folgendes, dass wir uns als Gesellschaft generell in Deutschland, in Europa, auf der Welt nicht auf den KI-Zug vorbereiten, der auf uns zurollt. Und das ist enorm wichtig, dass wir eben verstehen, was sind die Vorteile von KIs und dass wir die auch umarmen und einladen. Dass wir nicht nur aus Angst basiert handeln, aber ganz klar auch Grenzen ziehen, wo wir nicht weitergehen wollen. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass eben die Angst überwiegt und das liegt eben, also in der Bevölkerung, in den Medien, und das liegt einfach daran, dass kein Verständnis dafür da ist. Und ich glaube, wir müssen gemeinschaftlich daran arbeiten, dass wir ein gutes Verständnis entwickeln, um dann die Technologien auch positiv einzusetzen und zumindest in unserer Gesellschaft da gute Dinge mit zu tun.
Der KI-Zug rollt. Zeig doch mal die nächsten Stationen auf, oder zumindest, wir alle kennen die Zukunft nicht, aber plausible Stationen, die mithilfe deiner Technologie erreichbar werden. Also was wären erste Produkte, Anwendungen in der Praxis, die in welchem Zeitraum möglich wären, von, sagen wir, 3, 5, 10 Jahren?
Ja, also in den nächsten 3 Jahren kann ich mir einfache Systeme vorstellen, die gezielte Hirnsignale auslesen können, gezielte Gemütszustände auslesen können. Also das wäre dann, wie der schon genannte, Autopilot, der halt anspringt, wenn ich es gebraucht werde. Oder ein System, ein anderes Beispiel wäre ein Flight Traffic Control System. Also da sitzen Menschen und sind Fluglotsen und leiten auf dem Computer Flugzeuge durch die Gegend. Und da sind in der Regel ist ein Team von Leuten und jedes Team bekommt eine bestimmte Anzahl von Bereichen oder Flugzeugen zugeordnet. Und da wissen wir, dass jeder Mensch mal einen schlechten oder einen guten Tag hat. Und wenn das System automatisch erkennen könnte, dass ich gerade in diesen 30 Minuten nicht wirklich fit bin, können vielleicht bestimmte Anteile von meinen Aufgaben an jemand anderen übertragen werden. Das, was wir da haben, ist eben kein großes Nutzermodell, was da aufgebaut wird, sondern es ist eben eine direkte Reaktion auf meinen generellen Gemütszustand und das System passt sich an. Also das ist eben so der erste Schritt, dass wir eine neuroadaptive Mensch-Technik-Interaktion haben, also dass die Technik sich an den Menschen anpasst, an den situativen Zustand des Menschen anpasst. Der nächste Schritt wäre, ein Modell aufzubauen, also dass man eben ein besseres Verständnis für den Menschen entwickelt. Also jeden Morgen mag ich die Farbe rosa nicht, aber abends mag ich sie und dann wird der Bildschirm so eingestellt, dass ich immer die richtige Farbe dazu sehe. Das ist natürlich ein sehr simples Beispiel, aber dass die KI, dass sich oder die Technologie mich längere Zeit begleitet und versteht, was meine Muster sind und mich eben in dem Sinne unterstützt, dass sie mir das gibt, was ich brauche, wenn ich es brauche. Das wäre so vielleicht in den nächsten 5 bis 8 Jahren etwas, was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das realisierbar ist, wenn wir mit dem Projekt NAFAS, was wir gerade erwähnt haben, wirklich die Grundbasis dafür schaffen können. Also davon gehe ich aus.
Und dass mir im richtigen Moment sagt, du hast dir doch vorgenommen, weniger Fleisch zu essen. Jetzt
erstmal
lieber die Gemüsesuppe, oder?
Genau, sowas. Also das ist also auf der einen Seite erstmal eine Anpassung meiner Umgebung an mich und dann das ist vielleicht so in 3 bis 5 Jahren und von 5 bis 8 Jahren kommt dann das stärkere Nutzermodell rein, wo man halt sagt, dass oder der stärkere Assistent rein, der vielleicht dann eben mich anleitet oder mir Tipps gibt oder mir Ratschläge gibt oder mich wirklich begleitet durch mein Leben. Und in der Zeitspanne, die ich jetzt nicht aufspannen kann, danach gehen wir dann in die Normative AGI hinein. Also dass wir wirklich etwas, was ich Cognitive Copies nenne, das ist jetzt sehr weit raus, also dass wir eine digitale Kopie von unserem Bewusstsein schaffen können. Also dass eben, also das ist nicht unbedingt vollständig, aber dass ein Teil unseres Bewusstseins in die Maschine abgebildet wird und sich teilweise so verhält, wie wir das tun. Also ich glaube, dass wir Menschen an sich uns unserer Sterblichkeit sehr bewusst sind. Das ist jetzt ein etwas düsteres Thema, aber wir wissen alle, dass wir endlich sind. Und ich bin davon überzeugt, dass ein Teil von dem, was wir tun, daraus angetrieben wird. Also, dass wenn wir irgendwann gehen müssen, irgendwas von uns hier bleibt. Also wie ein Bild, was wir gemalt haben, eine Technologie, die wir entwickelt haben, ein Kind, was wir großgezogen haben, ein Buch, was wir geschrieben haben. Das ist ja natürlich ein Anteil von uns. Ja? Also ich entwickle mich mein Leben lang weiter, bin über jede Erfahrung, die ich mache, froh und werde hoffentlich ein besserer Mensch jedes Jahr. Irgendwann werde ich ein bisschen älter, dann vielleicht ein paar Fähigkeiten und dann sterbe ich und dann ist eben der hoffentlich tolle Mensch, der sich da entwickelt hat, größtenteils verloren. Es gibt vielleicht ein paar Geschichten, die über mich geschrieben werden. Irgendwas, was ich hinterlasse, aber ein Großteil ist weg. Und wenn wir jetzt über so eine Cognitive Copy, wie ich sie genannt habe, also etwas, was mentale Prozesse abbildet, unser Verständnis der Welt abbildet in einer Maschine, übrig haben, ist das, bleibt viel mehr von mir erhalten, als ich jemals anders schaffen könnte. Ich meine, das ist für mich wahrscheinlich zu spät, weil ich glaube, Technologie kommt zu spät, um mich dann zu erhalten. Aber das ist dann für zukünftige Menschen auf diesem Planeten eine Möglichkeit, etwas zu hinterlassen, was vielleicht mehr dem entspricht, was wir hinterlassen wollen. Also stellen wir uns alle mal vor, wir hätten diese Technologie schon vor 115 Jahren gehabt und hätten vielleicht eine Cognitive Copy von Einstein bauen können. Es wäre hundertprozentig sicherlich nicht die genaue Persönlichkeit gewesen, aber vielleicht das physikalische Verständnis hätten wir halten können und der hätte vielleicht dann 100 Jahre länger über Physik nachdenken können. Das wäre doch großartig.
Er hätte doch dann unendlich länger.
Also bis heute, bis heute, dann wären es 100 Jahre, genau. Ja. Oder ich fände es total spannend, wenn ich mit meinem Opa hätte reden können. Der ist leider im Krieg verstorben und ich habe keine Idee, wer das ist. Und wenn von dem so etwas übrig geblieben wäre, könnte ich vielleicht ein Gespräch mit der virtuellen Kopie von ihm machen und etwas mehr über ihn lernen. Ich glaube, das würde unser Leben bereichern. Aber das ist wirklich eine ferne Projektion der Technologie, die wir haben. Aber das ist meine persönliche Antriebsfeder. Also das ist etwas, was ich für ultimativ wichtig halte und warum ich das Ganze eigentlich auch mache.
Das meint Upload des digitalen Zwillings?
Ja, also ich glaube, da muss
oder
man
genau, präzise vielleicht, ne, also das wäre ja irgendwie das Schlagwort dazu.
Ja.
Vielleicht magst du ein bisschen nochmal differenzieren, warum das jetzt nicht Ray Kurzweil ist, was du vorhast.
Genau. Oder? Also mir geht es nicht darum, mich selbst in der Maschine zu übertragen. Das ist damit der Technologie, die ich entwickle, überhaupt nicht möglich. Ich kann eine Kopie von mir erschaffen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Das heißt, ich lebe mein Leben weiter und das endet irgendwann auch. Das heißt, ich persönlich bin wirklich gegangen. Aber das, was ich in meinem Leben erschaffen habe, kann auf diesem Planeten länger verweilen. Und das ist dann eben ein Abbild von mir.
Ja, es ist der Chatbot Thorsten Zander,
ja,
mit dem genau. Wir dann unendlich lange reden können. Und wenn das dann irgendwie 3D sauber noch irgendwie abbildbar ist, dann wird es vielleicht irgendwann gar keinen großen Unterschied mehr machen, ob du jetzt tatsächlich hier sitzt oder nur dein digitales Abbild also hier sitzt, oder?
Perfekte kognitive Kopie wäre genau so. Du könntest jetzt nicht unterscheiden, ob ich es bin oder nicht.
Genau. Kommen wir doch gleich wieder zu diesen Bewusstseinsfragen. Aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Interessant, ne? Auch in seiner vollen Ambivalenz, ne?
Ja, in der vollen Ambivalenz.
Die gewissermaßen, es kann ja auch einen zivilisatorischen Wert haben, dass genau das nicht vorhanden ist. Es kann einen zivilisatorischen Wert haben, dass wir vergänglich sind und eben nicht mehr permanent verfügbar. Oder um es mit Schopenhauer zu sagen, irgendwie so die oft beklagte Kürze des Lebens ist ja vielleicht gerade das Beste an ihm, weil es uns auf der einen Seite die Motivation gibt, dass wir was erreichen müssen und weil wir nicht unendlich Zeit haben, also so ein permanenter Motivationsboost. Ich habe schon verstanden, dass das ich dem nicht widersprechen würde, weil du möchtest ja trotzdem von dieser Welt gehen oder zumindest glaubst du, dass du als in Fleisch und dein Fleisch und Blut und damit vielleicht auch deine Seele, falls du glaubst, dass du eine hast, von dieser Welt geht. Aber man kann es zumindest diskutieren, ob das, was du gerade beschreibst, ein für alle wünschenswertes Szenario ist, dass es solche quasi digitalen Kopien für immer und ewig von uns geben wird oder dass die Vergänglichkeit eben Teil dessen ist, was uns ausmacht und dieser digitale Trick, den wir dann ausüben könnten, nicht zwingend ein Fortschritt ist, je nachdem, wie wir Fortschritt definieren.
Absolut. Also ich bin nicht nur der Meinung, man kann das diskutieren, sondern wenn wir in diese Richtung wirklich gehen, in sagen wir 10, 15 Jahren, dass man konkret daran arbeitet, muss man das diskutieren. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass unsere Gesellschaft das kann. Also wir haben schon so viele Probleme in der Geschichte gelöst und wir können uns dieser Fragestellung stellen und überlegen, wie wir damit umgehen wollen. Das muss man natürlich geschickt machen, das kann auch schief gehen. Wir haben auch genügend Beispiele gesehen, wo das schief gegangen ist. Aber ich habe da großes Vertrauen rein und wir müssen das, also bei allen Dingen, die wirklich fundamental die Welt verändern können, müssen wir uns damit auseinandersetzen, ob wir es wollen oder ob wir es nicht wollen. Aber das ist, die Angst davor ist für mich kein Grund, es nicht zu tun.
Angst ist ja nie ein guter Ratgeber, ja. Genauso wie Pessimismus kein guter Ratgeber ist,
absolut,
sondern ja. Nur Zeitverschwendung. Ja. Mhm. Was die perfekte Überleitung zu meiner letzten Frage ist, die, wie du weißt, ich allen meinen Gästen stelle, nämlich jetzt mal unabhängig von der Innovation, an der du arbeitest und von der wir auch nicht wissen, ob sie im Jahr 250, also zumindest die letzte Stufe, von der wir gerade sprechen, vielleicht im Jahr 250 realistisch wäre. Welche Sprunginnovation außer der eigenen wünschst du dir denn für das Jahr 2050 für dich, für deine Lieben, für deine Kinder?
Ich denke, dass dort der Begriff des Verständnisses wieder ins Spiel kommt. Ich glaube, dass ich wünsche mir eine Technologie, die uns Menschen ein Verständnis für die Welt und für uns selbst verbessert. Also, dass wir die Welt besser verstehen können, dass wir uns selbst besser verstehen können. Ich glaube, das sehen wir in ganz vielen Punkten gerade, dass wir so viele Dinge tun, die, wenn man mal zwei Schritte zurücktritt, was wir sowieso öfter mal tun sollten, absolut irrsinnig sind. Wenn wir uns anschauen, dass wir unseren Planeten gerade zerstören, mit besten Einblick, was wir da gerade machen und es trotzdem einfach weiter tun. Ich glaube, dass wir genau dort als Gesellschaft, als Menschheit noch lernen müssen. Und ich glaube, da brauchen wir Hilfe. Und ob das jetzt nun meine Technologie ist oder eine andere Technologie ist, sehe ich schon das Potenzial in Technologie, in Technologien genau diese Hilfe zu liefern. Und das wünsche ich mir, dass wir das im Jahr 2050 sehen können. Es ist etwas schwammig, ist mir klar, aber es ist.
Ich habe gerade so einen allwissenden Spiegel vor mir. Wir gucken da rein und dann erklärt er uns, wer wir eigentlich wirklich sind.
Ja, vielleicht. Vielleicht sowas, aber ich glaube, das ist eher dynamisch. Ich glaube, das ist nicht so separat damit. Also ich glaube, da kommen wir wieder zu dem Punkt hin. Vielleicht bin ich auch in meiner eigenen Gedankenwelt gefangen.
Ja, du machst dir schon einen miesen Trick, du redest wieder über deine eigene Technologie. Aber nein, das sei dir gegönnt. Ich verstehe, dass du es auf eine andere Ebene hier mitgehört.
Also die Konvergenz von künstlicher und menschlicher Intelligenz ist, glaube ich, schon ein entscheidender Schritt, der da wichtig wäre.
Das finde ich sehr, sehr intelligent. Und danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wahnsinnig spannende, wahnsinnig reflektierte und wahnsinnig in die Zukunft schauende Gespräch.
Ich danke dir auch, vielen Dank.
Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Falls euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn mit Freundinnen und Freunden teilt und wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet. Produziert wird der Sprint-Podcast von Max Zöllner. Vielen Dank, Max. In 14 Tagen, da kommt dann wieder die nächste Folge. Und bis dahin gilt wie immer, bleibt neugierig.